Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus.
Hallo Björn.
Hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
Ja, wir sind zurück mit Folge Nummer 3 in diesem Jahr, also mit unserer offiziellen Folge Nummer 3. Und ich habe heute mal reingeschaut.
Gab es noch inoffizielle?
Ich glaube, wir haben noch eine Sonderfolge gemacht aus der Sporthalle, oder?
Ja.
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Aber unsere Hörer, unsere Fleißigen werden es wissen. Es ist auch die Folge 75.
Also aber, insgesamt. Okay, das ist ja schon ein Viertelhundert, Dreiviertelhundert.
Wir nehmen seit 2018 auf. Ich habe mich heute mal informiert. Und eine unfassbar lange Zeit. Und sind bisher immer noch nicht besser geworden, was die Tonqualität angeht. Müssen wir ja auch nicht. Ist ja super. Aber heute mal das erste Mal wieder von dir auf dem Sofa. Ich habe festgestellt, dass wir sehr lange Folgen gemacht haben, jetzt immer von unterwegs.
Ja, beim letzten Mal waren wir bei der Eröffnung der neuen Sporthalle und davor weiß ich es jetzt gar nicht. Davor war auf jeden Fall noch Corona. Also das Corona ist immer noch, aber
es wird nicht mehr so.
Diese Corona-Saison.
Ja, was ist im Moment los bei uns?
Saisonstart, ne?
Saisonstart. Ich habe auch schon versucht, was zu schauen. Ich war immer mal in der Halle, weil dieses Instagram ist ja toll, ne? Und andere soziale Plattformen natürlich auch. Aber man kriegt ja immer Informationen, man spielt jetzt wer und so, aber nie so richtig mal alle. Ich finde, weißt du, wer das richtig gut hinbekommt, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen? Union Halle. Da kann ich immer auf einen Blick, sehe ich, wer am Wochenende wo und wie und wann.
Das kann ich aber in der Steinhagen-App auch machen.
Hervorragend.
Ja, bist du da? Bist doch nicht so firm mit dem
Dings, ne? Jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für mich selbst, für die Steinhagen-App.
Du bist noch nicht so firm mit diesem Handy und sowas, ne?
Ja, genau. Und für die Leute, die das vielleicht auch nicht sind, so wie ich.
Ach so.
Wie kann ich das denn jetzt mal für unseren Verein, wie finde ich das raus?
Also, wenn du so wie ich ein Android-Gerät hast, musst du dir einfach im Play Store die SPVG Steinhagen-App runterladen. Und in dieser App findest du natürlich alle Mannschaften mit Tabellen und Ergebnissen. Und dann kannst du in das Menü gehen und dann gibt es eine Auswahl, die heißt Heimauswärtskalender. Und da siehst du halt auf einen Blick, welche Heimspiele quasi an dem Wochenende sind. Und da kann ich mir dann raussuchen, okay, nächste Woche zum Beispiel am 17.09. da spielt die erste Dame um 17.30 Uhr gegen Bergen und um 19.30 Uhr spielt die erste Herren danach gegen Warendorf.
Ja, das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Ich habe jetzt zwar kein Android-Gerät, aber ich glaube, es funktioniert bei mir ähnlich. Und du kannst jetzt so Favoriten auch setzen, dass du sagst, du möchtest auch gerne informiert werden, wenn du jetzt mal nicht in der Halle sein kannst?
Genau, ich kann mir Favoriten setzen, wo ich sage, okay, ich möchte nur Ergebnisse von der weiblichen D-Jugend haben oder gleichzeitig von der ersten Herren. Oder ich kann mir einfach alle Mannschaften der SPVG meine Favoriten nehmen und dann kriege ich automatisch eine Push-Nachricht, wenn das Ergebnis eingetragen wurde. Und dann sehe ich, okay, das ist das Ergebnis.
Die Zukunft ist jetzt auch bei mir angekommen. Ich hoffe auch auf euren Telefon. Also seid immer gut vorbereitet jetzt auf den Spieltag. Und auch im Nachgang mit den Ergebnissen ist es ja gut, wenn man dann immer mal eine Nachricht aufs Handy bekommt, wenn man wissen möchte, wie sich unsere Leistungsmannschaften, aber auch
alle Mannschaften genau
geschlagen haben am Wochenende.
Mhm. Apropos Saisonstart, ich war letzte Woche wirklich fleischlich oder halt in Präsenz in der Halle und habe mir das nicht auf dem Handy angeguckt. Ich habe mir die erste Dame angeguckt im Auftaktspiel gegen Vorwärts Wettring. Hopp und Top, Licht und Schatten in einem Spiel. Erste Halbzeit war ganz gut, haben sie sehr gut mitgespielt mit Wettring. Ich glaube, die sind letztes Jahr Zweiter oder sowas geworden in der Verbandsliga. Und ja, die zweite Hälfte war leider nicht so gut. Da haben sie im Angriff überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen und in der Deckung alle Varianten, die sie irgendwie ausprobiert haben, haben nicht so gefruchtet. Zu viel Tore gekriegt und dann das Spiel auch leider deutlich verloren.
Jetzt Wettring, ich meine zu wissen, dass aus der vergangenen Saison das auch eher eine der stärkeren Mannschaften
ist. Genau, die sind Zweiter geworden,
glaube ich, letztes Jahr. Ja. Haben, glaube ich, auch Ambitionen aufzusteigen, also muss man so ein bisschen einordnen, aber ist es natürlich dann irgendwie das erste Spiel auch immer so ein Gradmesser. Ne? Also man quält sich, man ölt und weiß nicht genau, wo geht's hin und wie geht man dann in so einem Spiel um? Du als jahrelang erfahrener Trainer, was nimmt man jetzt daraus mit?
Als Trainer musst du halt sagen, okay, du hast die erste halbe Stunde, also die erste Halbzeit, darauf musst du aufbauen und versuchen irgendwie so diese zweite Halbzeit aus den Köpfen rauszubekommen. Also da lief halt echt so alles schief. Ne? Also da wurde nichts im Angriff. Da waren auch viele Fehlwürfe dabei. Ich glaube, die haben mindestens fünf Marken verworfen. Und das war halt echt schon teilweise eine Bestrafung, dann für die Spielerinnen dann zur Marke zu gehen und den Strafwurf auszuführen. Und ich glaube, du kannst dann einfach sagen, okay, wir haben gesehen, was die Mannschaft kann. Ja, und darauf musst du aufbauen, darauf musst du setzen und halt noch an weiteren Stellschrauben drehen. Da waren jetzt auch nicht alle da. Also ich weiß nicht, ob Urlaub oder Verletzung oder sowas. Da haben auch einige mitgespielt, die sonst in der zweiten auflaufen. Ja, wird man sehen, wo der Weg hinführt. Also ich finde, aus einem Spiel oder aus zwei Spielen kann man noch nicht irgendwie eine ganze Saison irgendwie voraussagen. Das ist immer ganz schwierig. So wie es zumindest auch in der Presse stand, hat Dirk ja zumindest gemeint, ja, sie sind halt noch nicht so weit, wo sie gern wären vom Handballerischen. Und dann lass der ersten Dame ruhig mal noch zwei, drei Wochen geben.
Ja gut, aber die haben, wenn ich das richtig im Blick habe, alle nicht die ganz großen Ligen. Also da hat man jetzt auch nicht ewig Zeit, um sich erstmal dran zu gewöhnen. Man
nee, muss das nicht, aber...
ein paar hinter sich lassen. Also irgendwann schnell die Punkte holen, wäre, glaube ich, dann doch ganz gut, glaube ich,
das oder? Das gute Gegenbeispiel ist die Erste Herren. Die haben auswärts gespielt in Lage, also nicht direkt in Lage, aber boah, wie heißt denn dieser Vorort da? Müssen Billinghausen, ja, glaube genau. Ich. Und die werden ja trainiert von... dem Ex-Trainer der ersten Herren von Torben Gottsleben und haben letztes Jahr in der Verbandsliga, in der Landesliga spielen die ja jetzt, die erste Herren ist abgestiegen, eine ganz gute Rolle gespielt und wurden auch, glaube ich, von ganz vielen Experten als heißer Meisterschaftskandidat gehandelt und die erste Herren, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen und so eine App halt verfolgt, hat er wohl sehr souverän gespielt und hätte wohl auch noch deutlicher gewinnen können, wenn die Abschlussquote besser gewesen wäre. Von daher, das ist genau das Gegenteil.
Ne? Ist Jonas Malwald eigentlich noch Kapitän?
Das weiß ich nicht.
Ich habe mit Jonas Malwald nämlich gesprochen, ganz kurz, und habe mal gefragt, wie es so ist. Und er hat auch gesagt, dass da wirklich wohl, jetzt sage ich nichts Falsches, nachher war der gar nicht dabei, und hat es auch nur aus zweiter Hand. Aber dass es wohl Philipp Joswig das Tor sehr zugenagelt hätte. Und wenn sie von außen noch besser und nicht so viele Chancen vergeben hätten, wirklich eher auch deutlich davon hätten ziehen können. Also das ist ja
das ist halt, der Hoffnung für das dich. Ist halt so das genaue Gegenteil zur ersten Damen. Da startest du halt echt gegen einen Mitfavorit mit einer sehr guten Leistung rein. Das bringt dir natürlich so ein bisschen mehr Schwung dann fürs erste Heimspiel, was nächste Woche erst ist, weil diese Woche haben sie nicht gespielt.
Ja, es ist, da haben wir aber auch viele Verletzte, glaube ich, und mit Christian so zwischen Tür und Angel. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man in der ersten spielt, auch in der ersten seine ganzen Urlaubstermine und andere Sachen hinten anstellt. Aber ich glaube, das ist auch wenn wir es jetzt nochmal sagen müssen, man kann nicht alles auf Corona schieben, aber ich finde, diese zwei Jahre lang haben auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass es halt, ja, vielleicht der Handball dann nicht immer noch bei einem auf eins steht und sich dann langsam wieder zurück dran zu gewöhnen, ist vielleicht die erste eine Sache und... Jetzt darf man endlich wieder andere Sachen. Ich habe auch das Gefühl, im Moment, es sind alle Veranstaltungen, die in den letzten zwei Jahren irgendwie nicht waren, werden ja irgendwie nachgeholt. Und seien es nur irgendwie Konzerte oder irgendwas, was ja auch noch dazu kommt. Und dann Geburtstage. Und dann will man auch noch mal gerne irgendwie wegfahren, was man auch nicht konnte. Also beide Seiten.
Ja, es gibt halt immer die beiden Seiten. Du kennst es selber. Als Trainer hast du immer gesagt, okay, du willst natürlich immer alle dabei haben. Und wenn einer verletzt ist, einer verletzt. Und wenn einer sagt, ja, nee, ich... fahre auf ein Festival oder ich fahre in Urlaub oder sowas, sagst du immer, ja, das ist halt doof, aber auf der Spielerseite, ja, wir sind keine Profis, ne? Also dementsprechend, viele müssen auch, wenn sie Kinder haben oder wenn sie halt, der Job es nicht anders zulässt, müssen halt in den Ferien in den Urlaub fahren und da ist halt dann auch immer Vorbereitung zum Teil und das muss man den Leuten dann halt auch zugute halten, ne? Also das ist immer schwer irgendwie abzuwägen. Natürlich wäre immer perfekte Vorbereitung. Alle sind da und alle ziehen mit und alle bleiben unverletzt, aber das kannst du, glaube ich, echt nur bei den Profis machen.
Hast du sonst noch jemanden gesehen? Ich muss...
Gesehen habe ich immer ganz viele.
Ja, so zwischendurch, aber auch Spiele.
Ach, Spiele. ganz ehrlich, nein. Also ich habe wirklich nur das Spiel von der ersten Dame gesehen und danach hatte ich eine kleine Bollerwagentour.
Ja, es war ja auch Weinfest, Weinmarkt und alles mögliche in Steinhagen, also es war viel los. Wir werden uns aber die nächsten Wochen mal die Zeit nehmen und auch mal in die Sporthalle gehen und dann vielleicht auch mal ein paar Stimmen für euch einsammeln und dann auch natürlich darauf hinfiebern, ob das erste Spiel dann in der Hörmann Sportarena, Sportzentrum stattfindet.
Oder angesetzt ist es halt noch nicht, ja, genau. Angesetzt ist es noch in der alten Sporthalle. Ihr fragt euch warum, zu 100% können wir das auch nicht beantworten. Also,
aber wir mutmaßen einfach. Uns kann ja keiner was.
Genau, wir können ja Mutmaßungen können wir ja machen. Also ich glaube einfach, dass in den letzten Tagen oder Wochen oder Woche diese, also die LED-Technik ist installiert. Also die konnten wir selbst betrachten, zwar noch nicht in Betrieb, aber wir haben sie gesehen, auch für die Anzeigetafel da ist. Und ohne Anzeigetafel läuft es halt nicht. Und wir müssen halt gucken, dass da halt auch alle in diese Technik eingewiesen werden, die am Zeitnehmertisch und sowas sitzen. Und dann weiß ich nicht, was noch irgendwie fehlt. Ansonsten sehe ich eigentlich nichts, was daran hakt. Also doch, ich kann noch eine Sache sagen, wo es glaube ich noch nicht hakt. Das ist nämlich dieser ganze Verpflegungsbereich. Da weiß ich aber auch nicht, inwieweit das zu Abstimmungen oder wie die dann in Abstimmung sind zwischen Handballabteilung und Gesamtverein.
Oder ob es schon irgendwen gibt, der eventuell das dann da übernimmt oder da rein will. Ich glaube auch, ich habe noch gar nichts gehört, was... Vielleicht wisst ihr da sogar schon mehr, also wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sollten wir mal was mitbekommen, machen wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge. Aber im Moment ist da ja noch gehende Leere, natürlich nicht. Ihr seht, das schon trainiert, also die Trainingsfläche kann ja genutzt werden. Und ja, wir hoffen dann, dass auch bald die ersten Spiele da sind. Und da wollte ich drauf hinaus, dann ja vielleicht auch mal mit uns auf den Ohren, wenn wir mal so ein Spiel uns zur Brust nehmen und kommentieren.
Ja, da müssen wir noch schauen. Ja. Wie wir das alles mit der Technik hinbekommen, ob wir das vielleicht inklusive Video machen oder exklusive Video. Da müssen wir ja nun noch einiges an Technik vor Ort hinstellen. Da müssen wir mal schauen, ob wir das realisiert bekommen. Wir möchten es auf jeden Fall mal machen, die Saison, auch in der neuen Sporthalle. Und vom Internet hat mir Jürgen das bestätigt, das läuft. also sind quasi wir gefragt, dass wir die Technik da mal zusammen Krams ausprobieren und uns dann irgendwie auch einen Termin suchen, wo wir beide auch können. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwierig und dann kriegen wir das bestimmt hin. Ich habe nämlich letztens einen ganzen Tag da drinnen verbracht und habe halt mit ganz vielen Leuten irgendwie so zwischen Tür und Angel gequatscht. Wir haben neue Fotos gemacht für die Handballabteilung.
Da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Wir machen ja nicht nur, also hier auf dem Sofa müssen wir jetzt ja keine gute Figur machen. Uns hört man ja nur, aber da...
Schön, dass du eine Hose angezogen hast.
haben wir eine gute Figur gemacht. Und auch bei Instagram uns ja schon gepostet und natürlich, du sagst es, es gibt von jeder Mannschaft jetzt auch ein neues Bild, also wenn ihr sehen wollt, wer spielt da eigentlich, habt ihr jetzt dann auch demnächst die Möglichkeit.
Das im Saisonheft zu sehen, da kann ich jetzt aber noch keinen konkreten Termin nennen, wann das rauskommt, aber die neuen Fotos sind auf jeden Fall schon auf der Homepage der SBVG zu sehen und in der App.
Ja, dann nochmal einen großen Dank auch an Jan Düffelsieg, ne, der uns beide dann auch abgelichtet hat.
Genau, oder der hat auch den ganzen Tag da verbracht hat und alle Teams mitgeshootet hat. Und ja, ich glaube so 12 bis 13 Stunden waren wir da mit Auf- und Abbau. Es ist immer viel Zeit und ja, viel Durchhaltevermögen, aber es macht halt immer Spaß.
Du hast ja dann, außer denen, die jetzt mal, weiß ich, krank waren oder im Urlaub oder was weiß ich, nicht da, alle mal gesehen. Ne? Also du hast jetzt ja jede Mannschaft, ja, ich zumindest auch den Namen mal aufgeschrieben.
Weil genau, bis auf die Kleinen, da habe ich die Namen nicht mitgeschrieben, aber sonst habe ich alle Mannschaften, die da waren, habe ich gesehen.
Was macht denn unser Verein so für einen Eindruck? So sind das eher Mannschaften, die aus allen Nähten platzen oder ist das...
Das ist, wie es, also jetzt nicht seit 100 Jahren ist, aber dass es immer so ist, dass du unten, also du hast ganz viele kleine Mädels und Jungs gesehen bei den Minis und bei den F-Jugenden. Total fantastisch, dass du so viele kleine Kinder für den Handballsport begeistert. Richtung A-Jugend dünnt sich das leider etwas aus. Aber das habe ich jetzt auch als diese ganze Jugendzeit oder sowas. Klar, dass du mal zwei Mannschaften hattest, vielleicht mal sogar drei Mannschaften in einer Jugend Altersgruppe, aber dass du so wenig hast, ist schon schade. Es gibt zum Beispiel keine weibliche A-Jugend.
Genau, aber fragst du dich auch, wie es sein kann, dass wir ja eigentlich eine Jugendspielgemeinschaft haben, aber es nicht schaffen, dass es nicht mehr genug weibliche Personen gibt? Oder gibt es nicht mehr genug weibliche Personen? Oder wandern die ab, weil wir nicht mehr die passende Heimat bieten? Oder wie kommt das, dass wir es nicht schaffen, als eine JSG eine A-Jugend zu stellen?
Das ist ich glaube, das hängt nicht an einem Faktor. Das hängt an ganz, ganz vielen Faktoren. Und wenn wir da einen Königsweg wüssten, würden wir es sicher auch machen. Man kann immer nur sagen, ja, die Mädels und Jungs, da kommen immer zwischendurch mal andere Themen dazu. Gerade ab so 14, 15, dann kommt mal eine Freundin oder ein Freund dazu. Oder du hast einen anderen Freundeskreis, wo du mehr machst. Oder du sagst, ah nee, ich spiele doch vielleicht lieber Fußball oder Badminton oder die ganzen anderen Sachen, die wir bei uns in unserem großen Verein haben. Oder ich konzentriere mich auf die Schule. Oder gerade auch in diesem Bereich 17, 18, die sind ja zum Teil jetzt ein Jahr früher fertig mit der Schule. Wenn die noch in
bald G12, nicht mehr.
Bald nicht mehr, aber wie? So, dann bist du mit 17 fertig mit deinem Abitur, wenn du es ohne Ehrenrunde durchgeschafft hast. Ja, dann fährst du vielleicht mal irgendwie ein Jahr ins Ausland oder du gehst zum Studieren irgendwie weg, du machst eine Ausbildung irgendwie. Anders. Und das kommt halt alles genau in dieses A-Jugendalter rein, ne?
Ja, und bei den, genau.
Warum natürlich? Du kannst immer versuchen, irgendwie mehr Leute irgendwo anders oder versuchen, immer alle an Bord zu halten, aber dann musst du halt irgendwie nicht nur immer versuchen, die, also jetzt mal so provokant gesprochen, immer nur die ersten Mannschaften durchzuziehen. Ne? Also von diesen 30 F-Jugend wirst du nie 30 hochbringen, das wäre das absolute Optimum, aber wenn du 20 hochziehen kannst, dann kannst du zwei Mannschaften machen, auch im B-Jugend-A-Jugend-Bereich. Aber dann musst du halt immer auch qualitativ hochwertiges Training für zweite Mannschaften anbieten und das ist immer schwierig, weil eine erste Mannschaft, die möchte immer, oder eine erste Mannschaft, die auch noch gut ist, die erfolgreich ist, da findest du immer irgendwie einen Trainer für. Aber für eine zweite Mannschaft, die vielleicht auch Bock hat, Handball zu spielen, aber nicht so erfolgreich ist, aber dann trotzdem irgendwie um 9 Uhr morgens nach Lippstadt fahren muss, da musst du halt auch mal immer einen Dings, da musst du halt auch Fahrer für finden, da musst du auch einen Zeitnehmer für finden, da musst du einen Trainer für finden oder einen Übungsleiter und der muss das auch wollen, der muss da halt auch für brennen und das ist ganz schön schwierig.
Aber ja, das glaube ich auch. Das ist ein Gefälle zwischen, weil es ja, also du hast ja auch schon, trainierst ja schon eine Zeit länger oder hast eine Zeit länger Jugend trainiert, als es noch schwierig war, in so eine Oberliga aufzusteigen. Die Mannschaften werden ja auch weniger, das merken ja alle. Und dann ist es jetzt natürlich, ich finde, es gibt diese Oberliga und da sind natürlich dann auch, was weiß ich, jetzt eine Mannschaft, wenn hier im Kreis eine drin ist, ne, zum Beispiel die Union Halle, dann gibt es vielleicht hier zwei, drei Spielerinnen, die auch kontinuierlich kommen würden. Wenn die natürlich das Angebot haben, woanders hinzugehen und Oberliga zu spielen, sind sie wahrscheinlich eher vielleicht bereit, auch mal einen Tag mehr zu tun. Es gibt vielleicht dieses darunter gar nicht mehr. Also dass wirklich diese ja, zweiten Mannschaften, wenn du nicht direkt, entweder du spielst Oberliga in der Jugendzeit oder du spielst Kreisliga, aber vielleicht kriegst du nicht mehr genug für den unteren Bereich, weil immer irgendwo dann noch einer...
Aber es ist natürlich dann nochmal schwer, klar, wenn du dann sagst, du hast eine total gute Mannschaft, die Oberliga spielt, die auch vielleicht erfolgreich in so einer Oberliga-Vorrunde und dann halt auch weiter Oberliga spielt. Aber dann im A-Jugendbereich ist es ja relativ selten, dass eine komplette Mannschaft dann auch irgendwie in einem hochklassigen Seniorenbereich geht. Also ich glaube, bei Hörste im Moment ist es halt fast eine Ausnahme. Also das ist so eine Mannschaft, wo man sagt, okay, die haben in der Jugendbereich sehr erfolgreich zusammengespielt, die spielen jetzt im Seniorenbereich sehr erfolgreich zusammen. Aber sonst hast du ja immer mal so eine, ja, zwei, drei, lass es mal fünf sein, die irgendwie komplett aus einem Jahrgang auch irgendwie in eine sehr hohe Seniorenklasse gehen.
Und ich glaube, wir haben ja auch ein paar, die gehen jetzt aber irgendwie dann direkt mit in die Damen schon hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wären ein paar Mädels da, aber die spielen dann halt schon in der Damenmannschaft mit.
Richtig, genau.
Da kann man wahrscheinlich auch ein Für und Wider finden, ob das jetzt gut ist oder schlecht.
Ja, das ist...
Aber die Entscheidung muss man im Prinzip dann den Mädels lassen, glaube ich, weil wenn man jetzt sagt, man macht das jetzt so oder so, dann und die dann...
Das ist immer schwierig, ne? Wer hat da recht? Das kann man eh nie sagen. Und natürlich möchte der Seniorentrainer das so haben und der Juniorentrainer möchte das vielleicht anders haben. Und Das Mädchen oder der Junge möchte natürlich auch irgendwie seine Meinung oder seinen Willen dann haben. Da muss man irgendwie den Konsens dann immer finden.
Ja, es ist nicht einfach. Also der Saisonstart, man muss sich immer viel Gedanken machen. Obwohl wir auch, glaube ich, schon mal gesagt haben in einer unserer etwas jüngeren Folgen, dass der Saisonstart der Jugendmannschaft ja eigentlich im Januar, Februar ist. Ne? Also wenn dieses Umswitchen zwischen... alter Mannschaft in die neue Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde und so weiter. Also ja. Im Prinzip spielen sie ja jetzt schon, müsste man jetzt, glaube ich, schon gucken, wie kann es weitergehen. Wie,
ja, das ist aber...
aber wie bei allen Sachen...
Jan, das kennst du selber aus deiner aktiven Trainerzeit. Du möchtest auch eine Saison ordentlich zu Ende spielen.
Ja, klar, man will dann auch was erreichen in der Saison. Immer so ein Zwischenspalt. Wir werden in eine der nächsten Folgen bei einem Profiverein reinschauen.
Wir sagen noch nicht, wer es ist.
Und werden dort mal mit dem Jugendkoordinator sprechen und uns dann mal anhören, wie macht denn so ein Profiverein das eigentlich? Wie schaffen die das? Kriegen die noch genug Leute? Was ist da vielleicht das Geheimrezept? Vielleicht können wir uns was abschauen.
Ja.
Zum Saisonstart. Ich habe heute mal wirklich mich etwas darauf vorbereitet und habe nicht meine 10 Zettel, sondern nur einen.
Ich habe auch nur einen Zettel.
Ab dem 1. Juli 2022, also diesen Jahres, gibt es neue Regeln von der IHF. Und also es ist ja erstmal im internationalen Bereich. Und die haben vor 6 Jahren das letzte Mal die Regeln geändert. Ich hätte gedacht, dass das gar nicht, aber 6 Jahre sind natürlich super schnell schon.
Wenn du schon, zwei Corona-Jahre dazu zählst, hast du dann...
Und natürlich wurden auch einige von den Regeln dann in der deutschen Bundesliga selbstverständlich immer, aber auch für alle anderen.
Auch runter bis in den Amateurbereich.
Genau, runter in den Amateurbereich übernommen. Dazu habe ich noch eine Sache, was ich ganz witzig fand. Wir spielen seit 1967 mit 2 Schiedsrichtern, weil die deutsche Liga wohl erst sehr knapp nachgezogen hat irgendwie. Früher mit einem Schiedsrichter.
Aber das hat doch was zu tun auch mit Feldhandball und Hallenhandball, stimmt, oder?
Nee, es war wohl so, also dass ja immer schon Feld- und Hallenhandball gespielt wurde. Und dann haben sie irgendwann entschieden, dass ein Schiedsrichter durch die Geschwindigkeit, nenne ich es mal damals, ich meine, heute ist es mal deutlich schneller, aber wohl nicht alles sehen kann, nicht genug dann eingreifen kann und dann sich dazu entschieden haben, mit 2 Schiedsrichtern zu spielen. Fand ich ganz spannend.
Dann erzähl doch mal, was gibt es denn Neues an Regelwerk? Also klar, ich glaube, auf 3 Regeln, die neu sind, die weiß irgendwie jeder, der ein bisschen mit Handball zu tun hat. Das fängt an mit der Zeitspielregel.
Genau, die Zeitspielregel. Also, die haben sie ja, glaube ich, war das wahrscheinlich eine der Änderungen, die irgendwie vor 6 Jahren irgendwie, mir scheint das nicht so lange her zu sein, dass es, ich kann mich noch erinnern, es war mal die Zeitspielregel, der Arm wurde hochgehoben und der Schiedsrichter hat irgendwann darauf entschieden, dass dann.
Genau, so kenne ich das auch noch
von. Das Zeichen gab und dann ging es mit Freiwurf für die andere Mannschaft weiter. Und das wurde ja dann mal auf 6 Pässe festgelegt und das wurde reduziert. Also wir spielen jetzt nach dem Vorwarnsignal des Schiedsrichters nur noch mit 4 Pässen.
Wobei der Schiedsrichter immer noch die Möglichkeit hat, das vorher zu unterbrechen. Wenn ich einfach sage, ja, 4 Pässe, ich nehme einfach den Ball und tippe nach hinten oder tippe rum, dann kann der Schiedsrichter das natürlich auch sofort unterbrechen.
Ja, wie in Ecken dribbeln beim Fußball, ne? Wenn die sich in der Ecke aufhalten. Das sollte man beim Fußball auch mal einführen, finde ich. Was ändert das mit den 4 Pässen? Ich habe schon gedacht, bei den 6 Pässen war es ja dann meistens so, die wurden auch ausgespielt und das hat relativ lang gedauert. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass sie gesagt haben, das ist noch trotz
Druck. Weil du ja wenn du einen Freiwurf kriegst, zählt der Freiwurf ja nicht dazu, zu den 6 Pässen oder jetzt zu den 4. Das heißt, wenn der Schiedsrichter dir einen Pass noch anzeigt, ist es nicht der eine Pass, der Freiwurfpass, sondern du kannst dann noch einen spielen.
Ja, also es würde wahrscheinlich jetzt, wenn mein Verständnis...
Das heißt, wenn du keinen Pass mehr hast und es ein Freiwurf ist, dann kannst du natürlich den Freiwurf noch ausführen.
Aber es geht wahrscheinlich darauf hinaus, dass es ein Freiwurf holen ist, mehr noch als bei den 6
Pässen. Oder halt ein früheres Draufpölen, ne? Also ich glaube, beim Amateurhandball ist es halt eher, du siehst das Zeichen, spielst da vielleicht noch einen Pass und dann pölst du halt drauf, weil du es... Also es kommt auf den Schiedsrichter drauf an. Zeigt der Schiedsrichter das an beim Freiwurf, wie in der Bundesliga, dann kannst du dir das ja, wenn du bis 4 zählen kannst, kannst du dir das ja ungefähr ausdenken. Wenn das im Amateurbereich wird, das nicht jeder Schiedsrichter anzeigen. Dann kannst du ihn nur fragen und dann musst du halt selbst. Aber sonst, es wird halt dann mehr drauf gepölt, ne?
Oder du siehst es vielleicht nicht sofort und dann hast du schon 2 gespielt und dann musst du ja schon fast
in der Zone. Weil, dann spielst du irgendwie zu einem Außen, der nicht in Wurfposition ist. Ja, was machst du dann? Ja, geht der zur Mitte und schießt drauf?
Bei 6 hast du noch Peter links 2-mal gespielt mit Auftaktpass.
wie verändert das Spiel? Was meinst du?
Ich würde sagen, dass es vorne dann in dem Moment, wo es ins Zeitspiel geht, in immer mehr diese Zweikampfsituationen kommt, dass einer sich relativ großer, starker dann da reinwühlt und dann immer wieder einen Freiwurf rausholt, was auch nochmal Zeit kostet. Und ich finde, also meine Meinung ist dazu, man hätte das dem Schiedsrichter irgendwie noch besser abnehmen müssen, dass man sagt, also ich weiß nicht, dieses dann darf er dann entscheiden und dann ist es so offen gelassen, dass es immer wieder zu Ärger führen wird.
Ja, aber pass auf, dann bist du ja eher auf dem Standpunkt Richtung Shotclock.
Genau, ich würde dir versuchen, jetzt wo wir alles mit Technik unterstützen und so weiter, wäre das doch eine sinnvolle Ergänzung zu sagen, okay, dann gibt es halt wie beim Basketball 24 Sekunden und...
Finde ich nicht gut, also so mal als Gegenpol. Ich fände es gut, wenn man dem Schiedsrichter... die Verantwortung also übergibt. Und zwar nicht, okay, du musst diese Pässe mitzählen, sondern du entscheidest. Weil normalerweise, klar, ist es bei jungen Schiedsrichtern ist das vielleicht schwerer, aber einer, der schon länger dabei ist, ja, der sieht, wenn eine Mannschaft versucht, auf Zeit zu spielen und so, und dann wird entschieden, er macht das Vorwarnzeichen, kann dann sehen, okay, macht diese Mannschaft jetzt Druck, versucht sie ein Tor zu erzielen oder einen Angriff abzuschließen oder nicht, und dann pfeift er.
Aber führt das nicht wieder zu Ärger dann innerhalb von den Mannschaften, weil der eine Schiedsrichter...
Ja, bei so einer Shotclock, was ist denn, muss die Shotclock, ist das dann, wird die bei einem Freiwurf angehalten, wie beim Eishockey oder...
Ja, es ist mehr Aufwand, das stimmt. Und in der Zeit, wo wir natürlich auch nicht mehr so viele Menschen haben, die sich bereit erklären, ihr Wochenende als Schiedsrichter oder Zeitnehmer da in der Halle zu verbringen, ist das schwierig. Ja, aber ich finde halt immer noch, der Schiedsrichter, also ne, du weißt ja selber, wie man sich dann aufregt. Dann kriegt man das Zeitspiel das dritte Mal gegen sich. Ist ja wie bei so...
Ja, aber da muss ich mal... Du kriegst ja das Zeitspiel nicht immer sofort nach einem Anwurf.
Nee, und dann treffe ich den Pfosten oder so, dann wird es irgendwie auf. Es ist immer gut. Ein bisschen macht es ja auch das Spiel aus, dass es nicht nur ausrechnet.
Ja,
ist
natürlich.
Das
also,
ist völlig klar, aber... ja, ich weiß nicht, ob das... Wir werden mal jetzt mal gucken, die ersten
Spiele... Ja, genau, wie das so im Amateurbereich durchgeführt wird und was das so ein bisschen mit dem Spiel verändert.
Es wird auf jeden Fall schneller, das Spiel, weil die zweite Regel, die wir euch heute, ich glaube, die Henselewski auch schon auf unserem Instagram-Kanal uns mitgeteilt hat, die er aber schon kennt. Mhm. Also ganz kurz weghören, eine kurze Kaffeepause. Die Anwurfzone... Beim Handball in der Mitte, also wir alle kennen diese Sporthalle.
Erklär doch mal, wie es bisher war.
Ich wollte es mal umreißen.
Okay, gut.
ist eine gute Idee. Ich fange mal an. Also das Handballfeld hat ja eine Mittellinie und in der Mitte auch
einen... Jetzt fängst aber ganz rudimentär an.
auch einen Strich, also so einen ganz kleinen Mittelstrich.
Die Mittellinie.
Ein Mittelpunkt der Mittellinie, kann man so sagen.
Ja.
In der Mitte der Mittellinie musste der Anwurf ausgeführt werden, indem der Spieler mit einem Fuß auf der Mittellinie stand.
Ich glaube 1,50 Meter nach rechts und links oder sowas.
Genau, also 1,50 Meter, das war so die Entfernung.
Aber ich musste einen Fuß drauf haben, genau.
Genau, der musste auch stehen, ich durfte nicht in der Bewegung sein und ich durfte auch nicht drüber sein, sondern der vordere Fuß sein.
Und natürlich auch kein anderer der Mannschaft.
Genau, man durfte dann, zwar wenn der Pfiff gestartet ist, durfte der Spieler immer noch draufstehen und mit dem Pfiff durften alle rüberrennen und der Ball durfte dann gespielt werden, aber genau, der Pfiff auch für den Schiedsrichter, durfte erst immer dann... Ne,
wenn er draufsteht.
Dann musste er zurückpfeifen. Ja. Ihr kennt das, dann gab es Schiedsrichter, die haben das so pingelig genommen und haben alles zurückgepfiffen. Natürlich auf der anderen Seite auch nicht gut, wenn der Außen immer schon rüberlaufen konnte. Also genau, und das wurde ein bisschen revolutioniert.
Ich hätte ja angepasst gesagt, aber Revolution hätte ich jetzt nicht gesagt.
Ja, es hat doch Konsequenzen, das zieht es doch mit sich. Man muss doch jetzt in Hallen, also in der Bundesliga wird das kein Problem sein, das Spielfeld ist relativ schnell angepasst, aber es wird ja Hallen geben, die diese neue Regel jetzt erstmal umsetzen müssen mit Klebeband.
Aber erklär doch erstmal die neue Regel, bevor du die Umsetzung durchsetzt.
Und zwar hat man jetzt einen Anwurfkreis, also eine Anwurfzone, sagen wir es mal so, eine Anwurfzone. Und ich habe es mir aufgeschrieben, wie viele Meter die, 4 Meter. Also ein 4 Meter Durchmesser, genau.
Das ist ein Kreis, ja.
Ein Kreis, der um diese Mittellinie in der Mitte halt dann ist. Ich darf aber als Spieler den Ball, also ich muss nur den Ball in diesem Kreis haben, ich darf mich bewegen, ich darf in der Bewegung sein, ich weiß nicht, ob...
Ich muss, glaube ich, einen Fuß musst du drinne haben, ja.
Drinne sein, ich darf aber auch auf der anderen Seite schon sein, also ich könnte im Lauf...
So über die Mittellinie schon sein, ja,
genau. Ich darf auch Mitspieler, darf mit mir da rein, es darf halt kein anderer rein zu dem Zeitpunkt.
Kein Gegenspieler.
Es wird also deutlich schneller, also ich kann
da... Aber trotzdem, da dürfen deine Mitspieler nicht vorm Pfiff über die Mittellinie sein.
Genau, das...
Also du kannst nicht einen vorne stehen lassen.
Oder nee, was? Du kannst...
Oder einer startet schon mal 3 Meter durch, dann kommt der Pfiff, nee, das geht nicht. Du musst weiterhin, also deine Mitspieler müssen hinter der Mittellinie sein. Du als Ausführender des Anwurfs dürftest in diesem 4-Meter-Kreis schon über der Mittellinie sein.
So, und was machen wir jetzt? Weiß ich, Sonntagabend, 18 Uhr, erste Mannschaft, Kreisliga. Ja.
da passiert gar nichts.
Kein Mittelkreis. Keine Anwurfzone markiert.
Da muss der Schiri halt aufpassen, oder? Das ist natürlich ist das schwierig. Also bei uns in der neuen Sporthalle ist das gut gelöst.
Ja, wurde einfach einen riesen.
Das ist einfach ein riesen, Sponsoren.
Die Frage ist, ist der 4 Meter? Wahrscheinlich, ne?
Ja, aber wenn der kleiner ist, ist ja auch okay. Dann hast du aber wenigstens ein optisches Zeichen. Daran kann sich auch jeder Spieler orientieren.
Hier bei uns lernt man ja alle Details, deswegen. Es gibt ja viele Hallen, die da einen Basketballkreis haben. Ne? Der ist ja auch manchmal, wenn das Feld, das Basketballfeld noch mal in der Mitte ist,
wie ist
der ist aber nur 3,60 Meter.
Ja, aber die Frage ist, ob das alles genormt ist. Oder ob die Linienbauer da einfach gesagt haben, mach mal.
Das ist, das wird heutzutage...
Muss dann heißen, jeder Schiedsrichter jetzt immer einen Zollstock mit haben.
Ja, das muss ganz genau nachgemessen werden. Und ich habe auch gelesen, dass es erlaubt ist in der Übergangszeit jetzt, weil man ja nicht vorschreiben kann, dass jetzt jeder Verein seinen Handballkreis dahin macht, dass man mit Klebeband sich aushelfen kann. Also wie gesagt, Klebeband oder dieser Basketball-Ersatzkreis.
Ich glaube, das ist dann auch immer eine Sache des Schiedsrichters, ob der jetzt ankommt. Ach ja, ihr habt keinen Kreis. Dann malt mir da mal einen hin mit Klebeband. Oder ob der sagt, pass auf.
Mir würde sofort machen das so, ein Name einfallen.
Ja, wir machen das so Pi mal Auge. Und ich muss es ja sowieso. Wenn ich pfeife, dann passt es.
Ich könnte mir beide Situationen. Mir würde genau ein Schiedsrichter vor Augen kommen, der genau das
Ja, ich hätte da auch wen im Kopf.
Genau, also, aber ich glaube, es macht es deutlich schneller.
Ja, auf jeden Fall. Also glaube ich auch. Also für die Mannschaften, die sowieso schon immer gerne mit schneller Mitte gespielt haben, wird es das nochmal schneller machen, weil der den Anwurf ausführt, der kann ja jetzt auch mal 2 Meter rechts oder links stehen oder so. Oder kann halt den Ball nehmen, der kann ja bis zum Anwurf kann ja auch so viele Schritte machen, wie er will.
Ja.
Also ich kriege den Ball irgendwie vor dem Kreis oder sowas. Und muss ich ja quasi nur auf den 50-Schiedsrichter lassen, kann weiterspielen.
Ja, das wird schon vielleicht die eine
oder andere
Variante. Wir werden es ja in der Bundesliga vielleicht
ja, dann mal eher sehen,
jetzt am Anfang sehen, vielleicht, dass sie sich dann zu was einfallen lassen oder ausgedacht haben.
Wobei, also schneller ja, aber du kannst ja trotzdem nicht, du musst ja den Pass spielen zu einem, der dann erst nach dem Pfiff rübergelaufen ist. Also so hundertprozentig super viel schneller wird es nicht. Also es wird einfacher, glaube ich, auch für die Spieler.
Das Durchlaufen wird einfacher, weil du nicht mehr die Mittellinie treffen musst. Du kannst dich drehen, du kannst den Ball praktisch wie bei einem Tempo-Gegenstoß.
Genau, du musst ihn halt dann nur abspielen und ja, du musst die anderen halt, deine Mitspieler. Ne? Ja. Du kannst ja dann, klar kannst du nach vorne spielen, aber dann musst du halt immer den Moment warten, bis der erst über die Mittellinie ist.
Ich bin gespannt. Du warst ja schon, beim TVV.
Genau,
hast du ja schon gesehen. Hast du eine Veränderung gesehen?
Nee, also jetzt so krass, dass das jetzt einer von den meinen Mannschaften gesagt hat. Also natürlich siehst du, dass das nicht mehr da draufstehen muss, aber dass die Sache in der Bundesliga einfach, die Außen sind halt so schnell, dass du als Schiedsrichter immer darauf achten musst, sind die drüber. Und das kommt halt öfter dann vor, dass der Schiedsrichter den Anwurf zurückpfeift, dass er einfach sagt, pass mal auf, Kollege, du bist schon auf 9 Meter, bevor der Pfiff kommt.
Mhm. Ja gut, eine
ja, auf jeden Fall eine spannende schöne Geschichte, ja.
Schöne Regel, den Sport noch etwas schneller zu machen
oder vereinfachen. Ja, genau, vereinfachen, ja.
Für die Schiedsrichter vielleicht auch. Dann habe ich eine Sache gelesen und gut, die wird uns ja wahrscheinlich, die ist erstmal nur in der Bundesliga und zwar dieses mit dem, wir kennen es alle jetzt mittlerweile, wir gucken ja oft Handball auch im Fernsehen, es wird ja keine grüne Karte nicht mehr hingelegt, es wird jetzt auf so einen Buzzer gehauen.
Ja, das gab es international schon lange oder... Lange, ich weiß nicht wie lange, aber in der Champions League oder bei Spielen der Nationalmannschaft gab es das schon längere Zeit. Aber das ist jetzt auch in der Bundesliga. Ich weiß nicht, wie weit runter, ob es bis in eine zweite oder dritte Liga ist.
Ich meine zweite Liga Herren und bei den Damen noch nicht. Irgendwie so, oder dass sie das versuchen.
Jetzt okay, so also eine Übergangszeit wahrscheinlich.
Übergangszeit
ja.
Und dann...
ja, ist für den Trainer halt angenehmer. Wo habe ich meine grüne Karte? Geht einfach dahin und kloppt auf diesen Knopf.
Ja, du willst wahrscheinlich aber auch dann Mannschaften drunter noch nicht die Technik vorschreiben. Das ist halt...
Wie auch, du bist ja als Verein ja... Gut, wir haben das jetzt anders, dass wir der Halleneigner sind oder dass uns die Halle gehört. Aber meistens bist du ja in städtischen oder kommunalen Hallen. Und willst du denen jetzt sagen, ja, pass auf, wir spielen mit unserer ersten Herren, irgendwie erste KK, Gemeinde XY, stellen wir mal so ein System dahin. Da sagt die auch, ja, kann die Schule das gebrauchen? Nein, danke.
Da darf natürlich kein Fehler passieren oder irgendwie anders haut immer drauf. Waren wir nicht, haben wir das zusammen geschaut, das Spiel, wo dann mehrere Mal irgendwie die Auszeit war? War das bei einem Nationalmannschaftsspiel? Von der deutschen Nationalmannschaft, wo dann einfach der eine und dann alle so gesagt haben, ich habe nicht drauf gedrückt, ich habe nicht drauf gedrückt. Und dann irgendwie per Videobeweis geguckt werden musste, ob einer da drauf. Also
ja, da kann natürlich, aber du kannst mit der grünen Karte ja auch Schindluder machen. Auch schon bei uns in der Mannschaft vorgekommen.
Ja, das ist wohl wahr. Gut, es ist einfacher, jeder weiß zu jeder Zeit, wo die Karte ist. Aber gut, spielt ja auch für die unteren Ligen erstmal bei uns
erstmal so keine Rolle.
Aber wir wollten es natürlich nicht euch vorenthalten. Und ein weiteres, was auch noch nicht wichtig ist, wir sprechen gleich nochmal über ein wichtigeres. Ich habe gelesen, dass harzfreie Bälle international, das ist harzfrei, gut für uns, habe ich gedacht, deswegen kleiner sein dürfen. Die ändern so ein bisschen die Norm dafür.
Mhm, genau,
das ist aber noch nicht in Deutschland so. Also das wird noch diskutiert.
Ja, da wird, glaube ich, noch ganz viel Wasser auf die Mühlen gespült.
Ja. Ja, bis glaube ich, so eine Norm verändert wird.
Ja, das ist, also ist natürlich so für die Vereine, die halt sagen, ja, wir haben nur eine Städtschale, wir dürfen nicht harzen, aber wir haben halt so, ist das natürlich okay, ne, eine Lösung, ob das jetzt mit der Norm und Klar, mit einem kleineren Ball kannst du besser spielen. Also gerade im Jugendbereich ist das ja so. Aber die hat es ja sowieso noch nicht so viel. Und du hast ja an so vielen Hallen jetzt schon diese Agreements mit den Städten und Gemeinden, dass du harzen darfst, wenn du ein gutes Hygiene oder ein Putzkonzept hast. Bei uns im Schulzentrum ist es ja auch so, wir dürfen ja harzen von der Gemeinde aus, weil wir halt auch regelmäßig den Boden putzen. Also diese Diskussion, die können wir so lange führen, diese Harzdiskussion. Ne? Also da würde ich erstmal, okay, gucken, was wirklich kommt.
Genau, also das warten wir ab. Aber das andere, ja, was dann doch, finde ich, ganz sinnvoll ist, sind die Kopftreffer, die ich noch gefunden habe. Es ist ja jetzt auch schon, also nach alter Regel noch, war es auch schon nicht erlaubt, einem Abwehrspieler oder einem Torwart in stehender Position, beispielsweise 7 Meter oder bei einem Freiwurf, ohne dass der sich bewegt, ins Gesicht zu treffen,
Genau,
also
beim
zu werfen.
7 Meter ist das die rote Karte die Folge. Beim Freiwurf weiß ich es jetzt gar nicht. Wahrscheinlich
Bin noch
auch.
ein,
Ja.
konntest du dann direkt bestraft werden oder auch von außen war es ja im Prinzip egal, also da war es noch die Regel noch nicht. Und
Genau.
ich glaube, dass das ein sinnvoller Schutz ist,
Ja, auf jeden
hauptsächlich für
Fall.
die Torhüter, dass man jetzt im Prinzip auch dafür bestraft werden kann, dem stehenden Torhüter auch von außen im Gesicht zu treffen. Habe ich das richtig formuliert?
Ich glaube, das hat nichts mehr mit Stehen zu tun.
Nee,
Ich glaube,
generell bei
selbst
Kopftreffern?
wenn,
Okay.
generell bei Kopftreffer, wenn du durch bist als Außenspieler oder im Gegenstoß, wenn du den vor Mappe wirfst,
Okay.
zumindest kriegst du eine 2-Minute-Strafe. Du wirst nicht sofort, kriegst nicht sofort die rote Karte, du kriegst die
Wahrscheinlich, wenn
2-Minute-Strafe.
der Torwart mit seinem Kopf hier, wir denken mal an Heinevetter
Ja,
oder so, dann
genau.
ist
Irgendwie
ja.
runter. Ja, das ist dann aber auch, glaube ich, Ermessenssache des Schiedsrichters. Wie schnell, also, weil das passiert ja in einem Bruchteil von Sekunden, ne? Und du versuchst ja dem Torwart, na klar, da hast du viel Freiraum als Schütze am Kopf vorbeizuwerfen. Da ist er nicht so schnell mit seinen Armen. Aber wenn du ihm halt vor die Glocke wirst, ja, dann bist du
Weiß
halt,
nicht.
also,
Ja.
ich glaube, das ist ganz viel Fingerspitzenspiel des Schiedsrichters erforderlich ist bei
Sehen wir
sowas.
dann jetzt mehr Würfe von außen, die flach geworfen werden? Einfach um auf, weil 2 Minuten Strafe finde ich schon, ist schwächt einen schon. Also
Ja,
es ist
klar, vor
ja.
allem, wo du sie im Angriff kriegst, also für eine, und das Tor, also, du wirfst das Tor nicht, ist ja schon eh beschissen,
Na.
und dann fliegst du noch raus.
Ich wüsste gerne eine Statistik, wie oft wirklich ein Torwart im Gesicht getroffen wird von außen. Also wirklich, passiert das wirklich so oft,
Und
dass es
die,
jetzt entscheidend ist?
ja, aber die Frage ist, diese Statistik wird ja dann nur in den Ligen erhoben, wo auch Statistiken erhoben
Ja.
werden.
Ich denke, dass es eine sehr sinnvolle Regel ist in den Amateurbereich
Ja.
runter, weil ich gehe mal davon aus, dass es da deutlich mehr passiert als in der Bundesliga.
Ja.
Dass der Torwart einfach steht oder man irgendwie noch einen Schlag kriegt und die in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so oft. Klar sieht man mal einen Kopftreffer,
Ja.
aber jetzt nicht so oft. Also sie werfen schon
Nee,
sehr genau,
ja, genau.
teilweise. Oder auch beim 7 Meter, gut, da war es jetzt vorher auch schon, hat es jetzt wirklich das geändert, dass jetzt weniger.
Oder dass es mehr Bestrafungen gab? Nee, glaube ich nicht. Also, es ist sinnvoll, das zu machen. Aber ja, dass es jetzt eine Riesenmasse an Kopftreffern gab. Also, sehe ich nicht, aber es ist trotzdem eine gute Änderung. So, ich habe noch
Ja,
eine.
meine Regeln sind jetzt ausgeschöpft.
Ich habe noch eine und die weißt du anscheinend
Nee,
nicht.
ich bin
Ich habe
gespannt.
nämlich mit Markus gesprochen,
Ja.
beziehungsweise er hat mir einen Text geschrieben für das Saisonheft für die Schiris. Und da stand noch na, kurios will ich es nicht nennen, aber eine Regeländerung für den Freiwurf, die Ausführung eines Freiwurfes. Was tippst du denn?
Also des normalen Freiburgs an der
Des normalen
9-Meter-Linie.
Freiwurfes. Nee, 9 Meter, egal wo. Kann ja auch irgendwo im
Ja,
Mittelfeld sein.
aber es hat nichts mit dem Abstand zu tun,
Nee, mit dem Abstand hat es
der
nichts zu
immer noch
tun.
gleich bleibt. Es sind ja 3 Meter, die man Abstand halten muss.
Nein,
Und
damit
der
hat es nichts zu
Spieler,
tun.
er musste sich ja auch nicht mit dem Rücken nie hinstellen. Man durfte in beide Richtungen stehen, glaube ich. Sonst auch. Man durfte auch, hätte ja auch aufs Tor werfen können, wenn man näher dran ist.
Das Tor darfst du weiterhin werfen.
Muss, ja, nicht stehen ist auch. Man muss ja stehen, wahrscheinlich. Also es ist jetzt, oder
Genau
darf
das ist es.
man.
Du musst stehen.
Man musste vorher nicht stehen.
Nein, du kannst dir, also, pass auf, Beispiel,
Ja, liegt auf dem
genau,
Boden in
du wirst
Aktion.
gefoult auf dem Boden und konntest den sonst immer
Ja,
sofort
aus dem Boden.
weiterspielen, solange es keine Bestrafung irgendwie war. Ne? Dann musst du ja so angehalten werden. Dann konntest du den Ball auch im Liegen oder
Noch
im
schnell einen
Sitzen noch
weiter.
schnell einen weiter. Ne? Und der Schiedsrichter konnte das weiterlaufen lassen, gerade bei in so einem Gegenstoß.
Ja.
Du musst den Freiwurf im Stehen ausführen.
Also, okay, aber das muss nicht.
Fachwissen bei Harzfrei.
Ja, aber es muss nicht die Person, die gefoult wurde, stehen, sondern es kann jetzt.
Nein. Es
Ne?
kann auch so,
Im
du
Gegenschuss, ich
liegst
nehme
auf
den
dem
Ball schnell
Boden,
für den
genau,
Freiwurf schon
musst da,
aus.
ja.
Okay.
Und halt nicht laufen, ne? Durfte ja vorher auch nicht.
Nee, klar. Das wurde ja auch dann zurückgeführt. Das musste auch der. Also dieses mit dem Ort ist sowieso mir manchmal ein Rätsel, aber.
Ja, aber. Okay, aber du kannst nicht mehr, also du wirst gefoult, liegst auf dem Boden, kannst kannst weiterspielen, aber es wird halt zurück. Oder soll zurückgeführt werden.
Das ist, ja, hier lernt ihr jede Regel.
Hier wird alles gelernt.
Also wenn ihr demnächst.
Hochoffiziell von Markus Lehmann.
Ja, dann gehe ich davon aus, dass wir da beim nächsten Mal intensiv drauf achten werden und vielleicht auch mit den Spielern mal sprechen, was bedeuten jetzt die Regeln für sie.
Ja, du bist ja ein
einer der
gerne Freiwürfe im Sitzen ausführt.
Ja, ich muss mich jetzt umändern. Ich habe mich ja manchmal extra hingesetzt. Ja, das wird ein spannendes Ding. Also aus dem Sitzen ins Gesicht werfen ist jetzt nicht mehr.
Den Freiwurf aus dem Sitzen ins Gesicht werfen, denke ich klar.
Ja.
Das, wo ist die erste?
Ja, beim Abwehrspieler, weil der steht ja dann vorne.
Ja, aber dann kriegst du ja keine gelbe Karte, weil du keine 2 Minuten, weil du ja den Freiwurf falsch ausgeführt hast.
Ach so, ja, welche Regel zählt dann erst? Da gibt es auch, ne, also ich glaube, da gibt es 400 Varianten alleine auch.
Spiele werden doch länger, weil sowas nur ja diskutiert wird.
Ob man den Anwurf auch nur im Stehen ausführt?
Nee, das haben wir eben gesagt.
Auch im Sitzen?
Ja.
Ja,
ich weiß nicht, ob der Anwurf ein Freiwurf ist. Okay. Da müsste ich nochmal Rücksprache halten.
Ja, wir werden uns da informieren, welche kuriosen Möglichkeiten...
Ist ja genau wie der Abwurf. Der dürfte aber doch
weiter sitzen, oder? Aber das Kopfballtor ist weiterhin erlaubt.
Ja, solange du nicht im Gras stehst.
Aber weil ich hier den Ball ins Gesicht... Aber das ist ja mein eigenes Gesicht. Darf ich mal einen eigenen Spieler den Ball ins Gesicht werfen? Wahrscheinlich auch.
Ich glaube, es ist unsportlich.
Ja, habe ich jetzt auch schon, also in Unsportlichkeit, auch schon mal gesehen, dass das abgepfiffen wird. Also wirklich irgendwie so ein Anmaulen.
Ja, genau. Ja, finde ich auch gut. Ja. Das kannst du in der Halbzeit machen oder nach dem Spiel, aber nicht während des Spiels.
Ja, interessant. Also, normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle, weil wir ja keinen Gast bei uns haben, unsere Lieblingsregeln heute ja mal präsentieren, weil wir halt beim Thema Regeln sind. Ich habe meine ja eben schon fast präsentiert. Nein, die 2 Schiedsrichter sind natürlich nicht meine Lieblingsregeln. ich habe mir jetzt nur aufgefallen, auch das habe ich eben noch nicht gesagt, dass das 55 Jahre her ist. Diese Regel wurde im September 1967 eingeführt.
Mhm. Das ist deine Lieblingsregel?
Nein, das ist nicht meine Lieblingsregel. Ja. Meine Lieblingsregel war bis vor kurzem, dass man den Freiwurf im Sitzen ausführen kann. nein, da ist jetzt ein Strich durch der hier. Lieblingsregel.
Es gibt viele im Handball, sehr viele.
Es gibt viele. Du hast sehr viele Lieblingsregeln.
Ich habe eine als Trainer und als Spieler habe ich jetzt, muss ich vielleicht noch drücken, aber als Trainer habe ich eine auf jeden Fall.
Okay, dann fangen wir doch erstmal mit deiner Lieblingsregel an.
Also meine Lieblings als Trainer, du bist ja noch jünger als ich, aber früher gab es...
Deutlich.
Früher gab es beim Handballsport kein Team-Timeout. Du konntest einen Spieler ranholen, konntest ihm was erzählen, das Spiel lief aber weiter.
Ah, okay.
Und deswegen, gerade aus Trainersicht, fand ich die Team-Timeout-Regel damals, als sie eingeführt wurde, gut und finde sie immer noch gut. Das ist so meine Lieblingsregel als Trainer.
Dass du wirklich einmal alle zusammenrufen kannst.
Dass du den Spielfluss unterbrechen kannst. Ich habe auch einen Trainer gehabt, der hat den Spielfluss der eigenen Mannschaft damit unterbrochen.
Auch immer gut.
Ganz fantastisch.
In dem Moment war es auch deine Lieblingsregel.
Nee, aber dass du die mal zusammen, also du kennst das selber, auch gerade bei Hitzingen, sagst du den Spielzug nochmal an, wenn du oder kurz vor Schluss nochmal sagen, okay, steht unentschieden, jetzt machen wir das. Ob das umgesetzt wird, selbst steht immer auf einem anderen Blatt Papier, aber das fand ich, weil früher, also als ich mal angefangen mit Handball, da gab's sowas nicht. Da hast du durchgespielt. Da gab's auch. Oder in meine Pause gönnen. Also gerade bei uns im Bereich dritte Herren.
Ja, aber als du noch Handball gespielt hast, da gingen Ergebnisse ja auch 18-12 aus.
Ja, das war halt noch Männerhandball, ne?
Das ist ja.
Da durfte der Anwurf auch nicht ausgeführt werden, wenn der Gegner noch in deiner Hälfte war.
Wurde der Schiedsrichter noch mit D-Mark bezahlt.
Ja, und mit Handschlag begrüßt.
Ja.
Nee, das war Team-Timeout-Regel. Also das hat, finde ich, das Spiel, also für den Trainer, deutlich einfacher vereinfacht. Jetzt muss ich noch eine aussuchen als Spieler, ne?
Weiß ich nicht. Lieblingsregel, als ich am Anfang darüber nachgedacht habe, was meine Lieblingsregel sein könnte, bin ich auch ein bisschen abgeschwiffen, sagt man das so?
Ne? Abgeschweift.
Abgeschweift. Und zwar habe ich gedacht, okay, muss es eine Regel aus dem Handballsport sein? Oder ich habe erstmal generell.
Fußball wäre doof.
Drei Leute zusammen ins Dorf, die Regel kennen wir alle. Ist ja so eine, was man oft von Klassenfahrten oder irgendwelchen Fahrten kennt. Nein, ist schon eine richtige Sportregel, die ich mir gedacht habe. Und zwar, die mir eigentlich beim Handball fehlen würde, ist durch meine langjährige Football-Guckzeit, einmal im Jahr, dann, dass der Schiedsrichter nicht angegangen werden. Also was das angegangen darf, auch nicht beim Handball. Aber sobald ich da irgendwie unseriös oder irgendwas Richtung Schiedsrichter pöbel oder was man ja kennt, dass ich da wirklich sofort und hart muss. Das wird ja bestraft und sobald ich einen Schiedsrichter nur irgendwie berühre oder irgendwas.
Findest du, das haben wir im Handball nicht?
Nee, ich weiß nicht. Das ist, geht mir manchmal in die Amateurligen runter dann doch so, dass es dass klarer sein müsste.
Manche, ich finde, das hängt A vom Schiedsrichter ab und B finde ich es halt deutlich besser im Handball als im Fußball noch.
Das auf jeden Fall. Also das ist keine Frage, aber ich weiß nicht, da wäre ich auch wieder dafür, dass irgendwie, gut, der Zeitnehmertisch kannst du ja nicht machen, weil die ja von den beiden.
Aber das Vereinen ist ja nicht die Regel, die dir gefällt, sondern eine Regel, die du gern hättest.
Ja, genau, die gefällt mir beim Football, sagen wir so.
Das heißt, du hast dich nicht vorbereitet.
Ich habe mich intensiv vorbereitet auf die zwei Schiedsrichter. Die ist mir sehr gut gefallen. Nein, ich könnte dir wirklich nicht sagen, was ist denn eine Lieblingsregel, die man macht.
Ja, das muss dir ja nicht gefallen, sondern wie diese Regel für deinen Sport, also für Handball, was die so attraktiv macht. Also zum Beispiel, ich finde die Regel als Spieler oder sonst zwar nicht, so hört es mein Lieblings, aber Schrittregel zum Beispiel, macht dieses Spiel halt deutlich spannender. Ne? Also jeder kennt irgendwie die Minis oder die F-Jugend, fängst an, nimmst den Ball und läufst. Und wenn wir diese Schrittregel nicht hätten, er würde sich immer der Größte und Stärkste den Ball nehmen, durchlaufen und abspielen und abschließen. Und durch die Schrittregel musst du passen oder tippen.
Das macht unseren Sport natürlich auch schwieriger. Das heißt, jeder kann dieses Fußball erstmal spielen. Und
genau, aber das ist, also ich finde es halt, das macht den Sport sozialer, weil du den Ball abspielen musst. Mhm. Ja, beim Fußball müsstest du nicht abspielen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Diego Maradona bist, spielst alle aus und schießt immer das Tor.
Das ging ja eine Zeit lang auch. Du konntest ja irgendwie... wenn du einen großen hattest, hast du den halt über die Mittellinie angespielt. Ich glaube, das geht jetzt auch nicht mehr. Du musst ja den Abwurf irgendwie dann...
Bei den Kniepsen jetzt. Kniepsen. Ja gut, beim Dings konntest du es immer noch machen. Und du jetzt mit deiner Größe von 1,94 den Ball, also das wird angepfiffen, du läufst schon drüber, kriegst den Ball, machst drei Schritte, springst hoch und schießt den drauf.
Okay. Dann, wenn wir es so
interpretieren... Aber du könntest nicht durchlaufen.
Würde ich dann, die Zeitspielregel, wie sie vorher war, fand ich auch gut mit den 6 Pässen. Generell eine Zeitspielregel dann... weil ich ja immer ganz gerne Deckung gespielt habe oder Deckung spiele. Und das war so die einzige Möglichkeit,
eine Belohnung, mit guter Abwehr
eine Belohnung, guter Abwehr eine Belohnung zu bekommen. Wenn du da ewig spielen kannst, nehmen wir andere Sportarten wieder, dann
du kannst die Spannung so lange nicht aufrecht halten.
Genau, und du weißt dann irgendwann, und dann mit den 6 Pässen manchmal, also jetzt dann R4, und dann hast du es fast geschafft und kriegst du dann den Ball und wurdest belohnt durch
eine... Oder kriegst du noch einen reingezimmert. Dann kriegst du natürlich gleich...
Aber dann würde ich sagen, dass das zusammen mit dem schnellen Mitte und so, das schnell so ein bisschen attraktiver gemacht
hat. Das ist schwierig, glaube ich, so als Lieblingsregel, vor allem wenn man es schon so lange macht. Mhm. Aber was ist denn eure Lieblingsregel? Oder worüber regt ihr euch am meisten auf, über welche Regel? Also was ist eure Hassregel? Könnt ihr ja gerne mal irgendwie kommentieren. Bei Insta oder Facebook oder bei sonstigen Kanälen, wo wir uns rumtreiben.
Ja, TikTok haben wir ja noch nicht, das lassen wir auch. Wir warten ja immer noch auf unseren...
Jan tanzt nicht so viel.
Auf unsere Praktikantinnen.
die wir fürstlich bezahlen.
die uns dann in diese neuen Medien Einblick geben. Ich weiß nicht, das schaffen wir ja sonst nicht. Wir hören ja beide einen ganz schönen anderen Podcast, wo auch immer mal ein Rätsel gestellt wird. Und ich habe mir gedacht im Vorlauf, es wäre ja total schön, wenn ich jetzt ein Rätsel mitbringe und du dann rätseln kannst und ich mit Ja und Nein sagen kann, ob du nah dran bist oder nicht. Aber wir haben, glaube ich, selber gemerkt, dass das nicht so lange witzig ist. Wenn noch ein Gast da wäre jetzt, dann glaube ich...
Dann hast du ja auch eine Challenge.
Ja, dann hätten wir eine Challenge. Deswegen habe ich gedacht, damit die Regel... Guck, jetzt habe ich schon eine eigene Regel. Ja. Damit das Rätsel nicht verfällt, bekommt ihr jetzt unser Rätsel. Also wer es geschafft hat, jetzt bis zum Schluss dabei zu sein und sich die volle Dröhnung H2 wieder gegeben hat, der bekommt jetzt das Rätsel mit und kann dann mal versuchen, mal zu rätseln. Vielleicht nicht direkt googeln, obwohl ich sagen muss, dass es, glaube ich, sehr, sehr schwer ist zu ergoogeln. Also es ist so ein Rätsel, ich weiß nicht.
Wir können ja aus einer Zeit vor dem Internet?
Vor dem Internet, also von weit vor dem Internet. Du weißt ja, ich habe mich heute 55 Jahre in die Vergangenheit herumgetrieben. Ja. Und da bin ich auf sehr tolle Sachen gestoßen. Und zwar das heutige Rätsel.
Ja, düdüdüdüm.
Was passierte am 29.01.1971 beim VfL Gummersbach, das bis heute in den Geschichtsbüchern als Rekord festgehalten ist?
Es hat reingeschneit.
Reingeschneit ist auch gut.
Und sie haben weitergespielt.
VfL Gummersbach damals.
Du sollst das nicht lösen.
Ich löse es nicht. Ich wollte nur so ein bisschen Kontext. Es geht um die Handball-Bundesliga. Mhm. Und damals eine sehr, sehr gute Mannschaft, also die fast immer da im Endspiel.
Damals wahrscheinlich noch Rekordmeister.
Vom THW Kiel, glaube ich, ja. Also wirklich im ersten Jahrzehnt der Bundesliga wirklich, ich glaube, bis auf, weiß ich, ob wenige Male. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, auf jeden Fall dabei. Damit hat es auch nichts zu tun.
Jetzt wieder aufgestiegen übrigens.
Ja, genau. Nur am Rand zu tun. Aber vielleicht könnt ihr es lösen. Also, was passierte am 29.01.1971 beim VfL Gummersbach, das bis heute in den Geschichtsbüchern als Rekord, also Rekord in der Bundesliga, festgehalten ist?
Oder 0-0?
Nee, das war es auch nicht. Aber das wäre auch zu einfach gewesen.
Okay. Dann tippe ich auf Schneemann.
Ich bin gespannt. Wir sind gespannt, ob wir Einsendungen bekommen.
Und nicht sofort googeln.
Ja, lösen es vielleicht dann in der nächsten Folge auf.
Fragt mal eure Eltern oder sowas. Vielleicht oder eure Großeltern.
Wir werden heute mal deinen Vater fragen.
Der weiß das nicht.
Ob der das lösen kann oder ob der es errät. Auf unserer kleinen Fahrt. Wir machen nämlich heute noch einen Ausflug, vielleicht als kleinen Ausblick.
Ist ja schön, weil wir werden das ja eh erst am Montag hochladen.
Ja, super, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Ja. Und schauen uns ein bisschen Handball an heute noch.
Ja.
Und deswegen legen wir uns jetzt auch noch nicht ins Bett. Aber wir werden auf jeden Fall heute Abend...
Ja, glücklich sein und dann ins Bett gehen.
Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.